Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, hören wir auf einige Verse, die der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, in seinem ersten Brief dorthin im 15. Kapitel. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ja, liebe Schwestern und Brüder, die Christenheit fragt sich schon 2000 Jahre lang immer wieder neu, was wird werden und wie wird es sein? Was wird aus dem, was mich mein Leben lang ausgemacht hat, der Leib, der meine Seele beherbergt hat, den ich altern sehen habe, der Krankheiten überstanden hat, der mich begleitet hat über viele Jahre und den ich dann ablege, wie wird es denn weitergehen? Wie werden die Toten auferstehen, ist die rhetorische Frage, die Paulus da stellt. Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Es war ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit ganz verpönt, zum Beispiel eine Feuerbestattung an sich selber zu wünschen. Im Judentum ist es gar nicht möglich, im Islam auch nicht. Im Judentum heißt es, um auferstehen zu können, muss mindestens ein Knöchelchen noch vorhanden sein. Und da gibt es bei Ezechiel so ein schönes Bild von der Auferstehung, wo sozusagen aus den kleinsten Überresten dann immer mehr komplexere Strukturen werden und der vorhergehende Mensch mit seinem vorhergehenden Leib wieder aufersteht. Das ist ja so die Wunschvorstellung immer gewesen von uns Menschen, Auferstehung. Es soll genauso weitergehen, wie es bisher gegangen ist. Aber dann gibt es so Dinge, die einen zum Nachdenken bringen. Ja, eben auch die Gemeinde in Korinth. Mit welchem Leib? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meiner Kindheit habe ich, glaube ich, jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum im dritten bayerischen Fernsehen, als es das schon gab, eine Sendung geguckt und es war der Brandner Kasper. Ja? Will jetzt gar nicht darauf hinaus, wie er den Tod überlistet mit Kerschgeist, dass der ihn nicht so schnell holt, sondern in der Fortsetzung, wo es heißt, der Brandner Kasper schaut ins Paradies. Da ist er also ein alt gewordener Mann, der am irdischen Leben klebt, der die Menschen verloren hat, die er geliebt hat, schon relativ früh. Und er darf ins Paradies schauen. Und wenn ihr euch auch erinnert, so bayerisch-barocker Himmelvorstellungen, die sind ja was ganz Tolles. Und da ist der Himmel eine Alpenlandschaft. Und die Menschen, die er geliebt hat, die laufen da fröhlich über die Almwiesen. Und zum Beispiel seine Frau, die er sehr früh verloren hat, läuft dort als junge Frau durchs Paradies bayerischer Provenienz. Und am Ende geht es ja so aus, dass der Brandner Kaspar dann auch dem Tod zugesteht, jetzt gehe ich mit dir. Und ich habe mich immer gefragt, was wird diese junge, hübsche Frau, die da schon jahrelang im Paradies umeinander hupft, sagen, wenn da plötzlich aus dem Menschen, den sie geliebt hat, so ein alter Krauterer geworden ist. Geht's denn da so weiter wie auf der Erde? Dann passt's irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, ähnliche Fragestellungen hat man sich eben damals schon in Korinth gestellt. Wie wird das werden? Wie viel von dem Alten, von dem Vertrauten, von dem vielleicht sogar zur Last gewordenen, nehme ich mit hinüber in diese andere Welt? Wie kann ich meinen Ausblick, meine unendliche Zukunft mir vorstellen? Paulus gibt da eine klare Antwort. Er sagt, auf die Frage, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen, er sagt, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Nimm so ein Korn, es wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Du musst es in die Erde legen, es muss keimen, es muss wachsen, es muss Frucht tragen, es muss etwas Neues draus entstehen. Kein Korn, sondern eine Pflanze, ein Halm, eine Blüte, eine neue Frucht. Und was du säst, Mensch, also der Zustand, in dem du gerade hier auf Erden bist, das ist ja gar nicht der richtige Leib. Das, worin deine Seele gerade steckt, das ist ja nur ein kleines Samenkorn, in dem so unendlich viel drinnen ist, aber was gar nicht sich so richtig entfalten kann. Der Leib, der werden soll, ist ganz etwas anderes. Das ist beim Weizen so und bei uns Menschen auch. Und was für ein Unterschied steckt im Samen und in der ganzen Pflanze? Klar, man kann sagen, im Samen ist alles angelegt. Aber es braucht Zeit und es braucht den Rahmen zu wachsen. Es braucht den Raum, groß zu werden und neu zu werden. Sie kennen vielleicht diese schöne Geschichte von einem Menschen, der in einen ganz speziellen Laden geht. In diesem Laden hinter der Theke steht ein Engel. Und der Mann schaut sich um in diesem Laden, aber der Laden schaut ganz anders aus als die Läden, die wir gewohnt sind, in denen die Waren in Regalen und Schubladen zum Anschauen dastehen. Und er fragt den Engel ganz höflich, mein Herr, was führen Sie? Und der Engel antwortet, mein Herr, alles. Wirklich alles? Ja, in diesem Laden können Sie alles kaufen. Können Sie alles bekommen. Ja, dann kaufe ich doch jetzt mal ein. Ich möchte zunächst mal, dass die Menschheit endlich lernt, nicht mit den Ellenbogen sich gegenseitig aus dem Weg zu räumen. Ich möchte bitte eine große Portion von Gerechtigkeit, Friede und Liebe auf dieser Welt. Ich möchte bitte, dass es allen Menschen gleichermaßen gut geht, dass alle Not ein Ende hat. Moment, Moment, sagt der Engel. Jetzt haben Sie, glaube ich, etwas missverstanden. Bei mir im Laden können Sie alles kaufen, das ist richtig. Aber nur den Samen. Was dann draus wird, ob die Pflanze gedeiht, blüht und Frucht trägt, das obliegt nicht mir als Verkäufer des Samens. Dieser Mensch, er wünscht sich eine perfekte Umwelt, ein perfektes Leben. Er möchte alles Leid herausnehmen, wie wir auch. Wer wünscht sich's nicht? Dass die Welt heil und in Ordnung ist, dass Leben ohne jegliche Ausnahme gelingt, dass es keinerlei Einschränkungen, keine Not, keine Trauer gibt. Aber eben, es liegt auf dieser Welt nicht die Pflanze und die Frucht, sondern es liegt nur der Samen für uns bereit. Aber was wird aus einem Samen? Paulus schreibt, Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Und nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Dieses neue Dasein in der Ewigkeit kann man sich ja sehr, sehr unterschiedlich vorstellen. Es gibt Menschen, es gibt Religionen, die streben danach, dass das, was mich ausgemacht hat, meine Persönlichkeit, meine Individualität, aufgeht in irgendeinem großen Weltgeist. Dass der Funke menschlichen Daseins und menschlichen Bewusstseins zurückkehrt in die große Menge des göttlichen Bewusstseins. Paulus antwortet anders. Das, was in diesem Samen in dir steckt, das, was dich hier und jetzt auf dieser Welt ausmacht, das bleibt dir erhalten. Du bekommst deinen Leib, einen ganz eigenen. Du wirst nicht Teil eines großen, diffusen Ganzen, sondern du wirst Glied der großen Gemeinschaft derer, die erlöst sind und über die Schwelle des Todes hinübergehen durften. All das, was in dir als Samenkorn seinen Platz hatte, kann sich dort zur Fülle entfalten. Und es gibt himmlische Körper, schreibt er, und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Auch da hilft mir der Paulus ungeheuer. Wenn man so in die Kirchengeschichte zurückblickt und auch sieht, wie sehr dieser irdische Körper und das Leben in diesem irdischen Körper über Jahrhunderte hinweg als etwas Schlechtes, als etwas Vorübergehendes, zu Ertragendes, als etwas in ein Jammertal gehöriges diffamiert wurde. Warum das damals so geschehen ist, kann man erörtern, muss man aber nicht. Aber es war einfach der Versuch, die Menschen aus einer schlechten Wirklichkeit in eine bessere Zukunft hineinzuvertrösten. Und es wurde ausgenutzt. Ausgenutzt, um Macht über Menschen zu gewinnen, nicht drauf zu schauen, ob sie eine ordentliche Lebensqualität haben, sondern da musste durch, hinterher wird eh alles besser. Und dieser Ansicht, die sich doch über Jahrhunderte gehalten hat, hat schon Paulus eine Abfuhr erteilt. Der himmlische Körper hat eine besondere Herrlichkeit, aber auch der irdische Körper hat eine Herrlichkeit. Das Samenkorn ist eine Herrlichkeit und die Frucht und die Pflanze sind eine Herrlichkeit. Beides gleichermaßen ernst zu nehmen, beides gleichermaßen wertzuschätzen, beides gleichermaßen auszufüllen und, obwohl das ein Wort ist, das man von Kanzeln selten herunterhört, beides gleichermaßen auch zu genießen. Paulus spricht vom Glanz. Die Sonne hat einen Glanz, der Mond, die Sterne, alles unterscheidet sich durch seinen Glanz. Auch da höre ich deutlich raus, was Gott will. Er will diese beiden Leben verbinden. Das Leben vor und das Leben nach der Schwelle. Das Leben als Samenkorn und das Leben als voller Blüte und fruchttragende Pflanze. Es soll zum Glanz kommen. Das heißt, nicht nur auf sich selber wirken, sondern auch ausstrahlen, abfärben erleuchten für andere. Und die letzten drei Verse, die kennen wir. Die werden bei jeder Bestattung gelesen. So auch die Auferstehung der Toten, es wird gesät verweslich, wird auferstehen unverweslich. Gesät in Niedrigkeit, auferstehen in Herrlichkeit, gesät in Armseligkeit, auferstehen in Kraft. Meistens hört es da auf. Und der wichtigste Satz ist doch der letzte. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Und in dem Moment, wo es ein geistlicher Leib ist, entzieht sich's völlig meiner Vorstellung, wie der ausschauen könnte. Haben wir in der Ewigkeit noch die gleichen Gesichtszüge wie jetzt? Na, weiß ich nicht. Haben wir in der Ewigkeit die gleichen körperlichen Einschränkungen wie jetzt? Das weiß ich garantiert nicht. Und Paulus macht ja ganz deutlich, dieses Gegenüberstellen im Hier und Jetzt ist es schwierig. Niedrigkeit, Armseligkeit, Verweslichkeit. Und gleichzeitig die Aussicht, wie sich das verbessert und verändert, wie dieser neue Leib, dieser neue Raum, in dem wir leben können, ausschaut. Gott sei Dank, muss ich sagen, beschreibt er nicht näher, wie das ausschauen könnte, weil sonst käme man auf die Idee, der Übergang des Menschen vom irdischen Leben ins ewige Leben, das gleicht etwa so wie einem Schmetterling, der als Raupe durch die Gegend kriecht, dann sich verpuppt und eines Tages seine Flügel entfaltet und in neuer Gestalt durch die Welt fliegt. Freilich kann man sich solche Vorstellungen machen, aber die helfen letztlich nicht weiter. Ich denke, das, worauf wir uns einlassen können und einstellen können und vielleicht wirklich sogar an dem Tag, an dem es uns erreicht, auch darauf freuen können, ist, dass es völlig anders ist. Und dass es allein aus der Liebe und der Kraft Gottes heraus geboren wird. Und dass dann vielleicht die Erkenntnis kommt, ja, wir haben gelebt, aber das richtige Leben beginnt erst jetzt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.